Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dies sind Worte des Patriarchen Jakob. Er sprach sie zum Engel Gottes, mit dem er im Dunkel der Nacht bis zum Morgengrauen rang. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und diese Beharrlichkeit wurde von der himmlischen Macht belohnt. Bevor sich der Engel zurückzog, spendete er Jakob seinen Segen und stärkte ihn damit für die bevorstehende Begegnung mit seinem Bruder Esau. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn dieses Wort ist seitdem ein besonders passender Ausdruck für die Beharrlichkeit, die Beständigkeit, die Hartnäckigkeit im betenden Ringen und im ringenden Beten. Wir alle, liebe Gläubige, machen ja immer wieder die Erfahrung unserer eigenen Unbeständigkeit. Wenn die leichten zu schweren Tagen werden, wenn sich die hellen in dunkle Stunden verwandeln, dann sind wir in der Gefahr, nachzulassen. Eine Zeit lang wohl, nachdem wir die anderen irdischen Möglichkeiten erfolglos auszuschöpfen versucht haben, beten wir, verrichten dabei manche Gebete, von denen wir gehört haben, die seien sehr wirksam und sehr stark. Aber wir unterliegen dabei oft auch einer Art magischen Denkens, denn es sind ja nicht diese Worte, es sind ja nicht die Formeln, die uns helfen, sondern es ist Gott selbst, und der will eben, dass wir zuweilen eine ganze Zeit lang gleichsam mit ihm ringen. Sind wir dazu nicht in der Lage, so macht sich schnell Betrübnis breit. Es wird ja doch nichts besser. Und dann bleibt der liebe Mensch gleichsam am Weg zurück. Er sitzt dort und grübelt, wie unser tiefsinniges deutsches Wort sagt, vor sich hin. Grübeln, das heißt eben sozusagen die Erde aufgraben und in die dunklen Löcher hineinstarren, anstatt den Blick nach vorne, in die Zukunft, zu Gott selbst hinzulenken. Wie viele Menschen sind doch in dieser Lage? Es sind einmal die vielen ernsthaft körperlich Erkrankten. Für einige Zeit haben sie ihre Hoffnung auf Gebete, auf Gottes Hilfe gesetzt, aber dann, weil sich nicht schnell etwas veränderte, sind sie in Enttäuschung gesunken. Daher bleiben sie am Weg zurück, sitzen sie da und quälen sich oft in Selbstmitleid, im Neid auf andere, denen es besser geht, und mit allerlei trüben Gedanken ab. Da sind auch die vielen seelisch erkrankten Menschen, mit bestimmten Schlägen des Lebens, Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen, Verleumdungen, Mobbing und so weiter, sind sie einfach nicht fertig geworden. Sie haben es wohl auch schon einmal mit dem Gebet versucht, wie man es auch mit anderen unterschiedlichen Therapien versucht hat, aber vergeblich. Es hat sich nicht rasch etwas verändert, und so haben sie es aufgegeben, verbleiben in einem Zustand uneins mit sich selbst, uneins mit den anderen Menschen und uneins dann selbstverständlich auch mit Gott. Das Herz voller Argwohn, voller Vorwürfe gegen andere, vielleicht sogar voller Rache und Mordgedanken. So sind sie am Weg zurückgeblieben. Und da gibt es auch noch die dritte Gruppe derer, die in ihren persönlichen Sünden hängen geblieben sind. Bestimmte Fehler vermochten sie einfach nicht zu überwinden. Auch nicht dadurch, dass sie beteten um Lebensbesserung. Ja, nicht einmal durch die häufige Beichte konnten sie diese Sünde abstellen. Immer wieder sind sie hineingerutscht und die Abfolge von Versuchung und Sturz in die Sünde ist gleichsam ein teuflischer Mechanismus geworden. Eine Art von Lasterhaftigkeit entstand, die der Mensch ja eigentlich so gar nicht will, dafür ist sein Herz dann doch zu edel, im Unterschied zu denen, die sündigen und dann, wie man heute sagt, auch dazu stehen. Aber sie sind eben doch am Weg zurückgeblieben, in der eigenen Dunkelheit, die allenfalls noch durchleuchtet wird von künstlichen Lichtern, von den sogenannten Events, die ein kurzzeitiges Vergnügen offerieren, von Genüssen an Speise und Trank, und die Folge davon ist nur allzu oft der sprichwörtliche Kummerspeck und auch der Alkoholismus, und durchflimmert wird für sie diese Einsamkeit durch sexuelle Ausschweifungen, die einen üblen Nachgeschmack zurücklassen bei jedem Menschen, der sich einen Edelmut bewahrt hat, aber was will man tun? Oder es ist einfach nur das Flimmern des Bildschirms, des Fernsehers, des Computers. Hier kann man ja sogar den Eindruck haben, man sei sehr aktiv, weil ständig neue Bilder, neue Eindrücke über einen herfluten. Aber im Grunde sitzt man doch auch hier am Weg fest, hängt im eigenen Schlamassel fest. Liebe Gläubige, gibt es einen Ausweg? Gibt es eine wirklich erfolgsversprechende Therapie? Ja, im heutigen Evangelium wird sie genannt. Und sie ist so einfach, dass sie einfacher kaum sein könnte. Ja, so einfach, dass man sich fast schämt, sie zu nennen. Wäre sie nicht durch die allerhöchste Autorität gestützt. Und diese Therapie lautet: beten, beten, und nochmals beten, nach Jesus rufen, laut rufen, gegebenenfalls sogar schreien, wenn sich die Gegenkräfte rühren, wenn Menschen oder feindliche Mächte versuchen, dieses Gebet zu unterdrücken. Und das so lange tun, bis der Herr selbst hinzutritt. Als er sich dann Jericho näherte, saß ein Blinder am Wegrand und bettelte. Als er das Volk vorüberziehen hörte, fragte er, was denn da sei. Sie sagten ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Vorausgehenden schalten ihn, er solle schweigen. Er aber schrie noch lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, liebe Gläubige, man muss sich diese Szene einmal in ihrer ganzen unruhigen Gespanntheit vorstellen. Den Bettler, bei Markus erfahren wir ja auch seinen Namen, Bartimäus, also Bartimaios, Sohn des Timaios, wie er ruft und nochmals ruft. Es wird ein richtiger Kampf gegen diejenigen gewesen sein, die im Namen des Anstandes zu ihm sagten, jetzt sei doch endlich still. Fall Jesus und uns doch mit deinem Gebrülle um Gottes Willen nicht zur Last. Wer bist du denn schon, kleiner Wichtigtuer, dass du die öffentliche Ruhe störst und uns dermaßen auf die Nerven gehst? Höflichkeit, gutes Benehmen scheint er ja auch nicht gerade in die Wiege gelegt worden zu sein. Bartimäus aber schreit weiter, schreit noch lauter und immer lauter, je heftiger die Reaktionen der anderen werden. Und deshalb, da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich bringen. Bartimäus wird jetzt ganz still geworden sein, vielleicht etwas verlegen und aufgeregt. Kommt jetzt etwa auch von ihm eine Zurechtweisung? Wird mich dieser Jesus nochmals niederdrücken? Ebenso sind aber auch die anderen still geworden. Und auch verlegen. Hatten sie doch, wie übrigens schon so oft, wieder einmal versucht, jemanden von Jesus abzuhalten. Er scheint sich diesem Bedürftigen jetzt ja ganz offensichtlich zuzuwenden. Und darin liegt ein deutlicher Tadel an sie, mit ihrem nur scheinbar guten Willen, den Meister nämlich vor der Zudringlichkeit der Leute zu schonen. Als er herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich dir tun? Er antwortete: Herr, dass ich sehe. Eine scheinbar unnötige Frage des Herrn. Ja, was wird sich so ein blinder Bettler, der dagegen alle Widerstände und Erbarmen schreiend am Weg sitzt, schon wünschen? Einen neuen Spazierstock vielleicht? Aber Jesus will es eben aus seinem Mund hören. Er möchte die ganz klare, präzise Bitte. Er möchte nicht, dass ihm von Bartimäus gesagt wird: Ja, also zunächst einmal, es tut mir schrecklich leid, dass ich so unhöflich, so schlecht erzogen, so aufdringlich mich verhalten habe. Aber verstehe, großer Meister, ich hatte es mir gedacht, wenn es Ihnen wohl möglich wäre, aber vermutlich ist das ja zu viel verlangt, verzeihen Sie es mir dann. Aber wenn es Ihnen also möglich wäre, nun ja, dann könnten Sie doch, werter Herr, Sie verstehen mich richtig, aber vielleicht können Sie ja wirklich, ich meine, wenn's beliebt, eine ganz kleine Verbesserung an meinem Gesundheitszustand vornehmen. Also mir doch zu ein ganz klein wenig mehr Augenlicht verhelfen. Ich meine wirklich nur ganz wenig und natürlich nur, wenn es Ihnen nicht zu viel wird. Ich merke ja, Sie sind sehr in Anspruch genommen, drum muss ich ja für meine eben geschehene Aufdringlichkeit, ja Frechheit, nochmals mich sehr, sehr entschuldigen. Und so weiter. Aber stattdessen nur: Herr, dass ich sehe. Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Also der starke, hartnäckige, flehende, den Widerständen trotzende, alles auf eine Karte setzende Glaube. Er hat dir geholfen. Sogleich sah er, pries Gott und folgte ihm, und alles Volk, das Zeuge davon war, lobte Gott. Ein gutes Ende also, liebe Gläubige, das ertrotzt werden musste, das einiges an Kampf, an Durchsetzungsvermögen, an Hartnäckigkeit gekostet hat, ja, an heiliger Sturheit und, man möchte sagen, Unverschämtheit, das heißt, an Freisein von falscher Verschämtheit vor Gott. Und ihr alle, liebe Gläubige, die ihr vielleicht irgendwo am Weg sitzt, krank und niedergeschlagen, von den Menschen und vom Leben enttäuscht, in schlechten, in sündhaften Gewohnheiten, scheinbar rettungslos festgefahren, tut es Bartimäus gleich, rufet ihn, den Herrn. Rufet gegen alle Widerstände von innen und von außen. Rufet ihn vor allem jetzt in dieser heiligen Messe, wenn er wieder im hochheiligen Sakrament an uns vorüberzieht. Ja, liebe Gläubige, wir sollen es uns selbst sagen, wenn wir in solcher gefährdeter Lage sind. Und wir sollen es auch denen künden, die es brauchen. Das ist unsere Sendung. Das ist ein wirkliches Apostolat, den Menschen Mut zu machen zu solchem inständigen Rufen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und ist es, liebe Gläubige, nicht auch schön zu wissen, dass die, die ihn jetzt begleiten, die das Gefolge des großen Königs des Himmels sind, ihn nicht mehr davon abhalten, sich uns heilend zuzuwenden, im Gegenteil. Die allerseligste Jungfrau Maria, die Apostel und Jünger des Herrn, alle Engel und Heiligen flehen ja mit uns und für uns ohne Unterlass. Wenn wir nur mittun und vertrauensvoll, in aller Demut, aber eben doch auch klipp und klar sagen, wonach wir verlangen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So schrie Jakob bei seinem nächtlichen Ringkampf mit dem himmlischen Engel. Er ließ nicht locker und wurde gesegnet. Ja, auch bei uns wird solche Hartnäckigkeit ihren Lohn empfangen. Amen.